Ja, wir sind heute schon richtig mittendrin im Thema Wertschätzung, rühmen, loben, ehren, preisen. Darum geht's. Die Bibeltage wurden wertgeschätzt. Ich fand das auch eine tolle Sache. Ich freue mich immer, wenn ich ja so kreativ Gottes Wort ausgelegt bekomme. Und gerade eben im Lobpreis haben wir Gott wertgeschätzt, gerühmt, gelobt. Ich habe den vorgeschlagenen Predigtext einfach mal für heute genommen. Jeremia 9, Vers 22 bis 23, weil er so aussagekräftig ist. Da steckt ja so viel drin. Einige haben es vielleicht heute Morgen schon in der Kirche gehört. Ich möchte ihn auf jeden Fall ergänzen vielleicht und so meine Sichtweise mit dazu bringen. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Fragezeichen, hä? Wessen soll man sich denn sonst rühmen? Das sind doch all die Dinge, wessen man sich sonst rühmt, oder? Sondern, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei. Und die Definition ist jetzt echt eine Provokation. Also im wahrsten Sinn des Wortes herausfordernd. Und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und da kommen sicherlich einige Fragen hoch. Wo denn? Wie denn? Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ein wunderbarer, sehr, sehr tiefer Text, den ich hoffe, dass wir ihn noch mehr verstehen lernen. Ja, liebe Gemeinde, gleich fünfmal kommt hier also in diesem kurzen Predigtext diese beiden Worte vor, um die sich offensichtlich alles dreht. Sich rühmen. Nun, wer sich rühmt, der bringt mit Worten oder Gesten oder wie auch immer zum Ausdruck, dass er stolz ist. Stolz auf sich oder jemand anderes, auf jeden Fall stolz. Vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt heißt rühmen wörtlich ein Halleluja singen. Auf sich oder auf Gott oder auf den Nächsten. Keine Frage, ein Halleluja auf sich alleine nur singen, damit haben wir es nicht ganz so. Das stößt irgendwie ab. Aber dieses Rühmen, oder anders gesagt, dieses geehrt werden wollen, das kennen wir doch alle. Das steckt doch wohl in jedem Menschen. Jeder kennt mehr oder weniger, ich sage das bewusst dazu, diesen Hunger nach Anerkennung, nach Wertschätzung und Ehre. Ich glaube, es ist wirklich ein Hunger. Okay, vielen ist das unangenehm, wenn man sie mit positiven Worten hervorhebt. Darf ich es mal so direkt sagen? Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht zu sehr angegriffen. Vielleicht tun sich gerade die Franken mit dem Rühmen oder mit dem Gerühmtwerden besonders schwer. Wie heißt es doch hier im Frankenland? Nicht geschimpft, schon genug gelobt. Ich habe gelesen, dieser Ausdruck entspricht der schwäbischen Sparsamkeit. Man spart mit dem Loben. Nun, ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann tut es uns sicherlich schon mal gut. Wenn uns jemand mal auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, das hast du aber richtig gut gemacht. Oder, hey, ist das aber schön geworden. Oder, war das lecker, gut gekocht. Wer freut sich denn nicht von uns, Hand melden, über eine ehrliche, wertschätzende Anerkennung? Ich sehe niemanden, der die Hand hebt. Also ich denke mal, wir haben es alle nötig. Das glaube ich auch. Jeder Mensch braucht sie, die Wertschätzung, die Anerkennung. Nein, nicht jeder muss gleich der Größte, Schönste, Klügste, weiß ich was sein. Aber was wir brauchen, zutiefst brauchen als Menschen, ist Wertschätzung. Wo Wertschätzung fehlt, vertrocknen Beziehungen. Beziehungsweise gehen sogar in die Brüche. Ganz ehrlich, ich habe es in meinem 60. Geburtstag richtig genossen. Ganz viele ganz viele wohltuende, gute Worte, wertschätzende Worte gehört oder gelesen zu bekommen. Da schrieb eine Tochter: Du bist der beste Papa nach wie vor. Keine Sorge, ich trete jetzt hier nicht in Konkurrenz mit anderen Papas, die natürlich auch die besten Papas der Welt sind. Ist doch klar, was ich sagen will. Wertschätzung ist etwas unendlich Schönes und Wichtiges. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen Wertschätzung genauso wie Essen und Trinken. Unsere Seele lebt davon. Und wenn der Partner nicht mehr da ist, dann ist es ganz schlimm. Wenn man keine Wertschätzung mehr erfährt oder jede Beziehung leidet, wo keine Wertschätzung vorkommt. Ich finde es sehr interessant, denn auch unser Herr Jesus Christus hat Wertschätzung und Anerkennung von Anfang an bekommen, und zwar von höchster Stelle. Bei seiner Taufe heißt es in Matthäus 3, Vers 17, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Ich finde das ein ganz tolles Wort. Es ist für mich eines der schönsten Worte in der Bibel, weil ich glaube nicht nur, dass das Gott zu seinem Sohn gesagt hat. Ich glaube, dass das Gott zu allen sagt, die an seinen Sohn glauben. Und ich glaube, dass damit Gott das Herz trifft, unser Herz trifft. Der unsichtbare Vater im Himmel ist es, der Jesus hier bei der Taufe also öffentlich ehrt, öffentlich wertschätzt. Und wisst ihr, was ich an dieser Wertschätzung so interessant finde? Jesus hat noch nichts geleistet. Sein himmlischer Vater liebt ihn grenzenlos, hat seine Freude an ihm, um seiner selbst willen. Der große Theologe Helmut Thielicke hat mal gesagt, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern im Gegenteil, wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Das möchte ich uns wünschen, dass wir das ganz, ganz, ganz tief zu Herzen nehmen. Er liebt Jesus, Gott liebt Jesus, er liebt dich und mich, ohne dass wir was leisten müssen. Und ich finde das sehr ungewöhnlich. Gewöhnlich ist, dass man in dieser Welt erstmal was bewerkstelligen, vollbringen muss, um vielleicht geliebt, geehrt, geschätzt zu werden. Bei Gott Vater ist das anders. Bei Jesus auch. Das sieht man in seinem Leben immer wieder. Jesus hatte kein Problem mit Menschen, die Fehler gemacht haben, die gesündigt haben. Interessanterweise hat er zu ihnen sogar die nahste Beziehung gehabt. Oder Jesus hatte eine besondere Vorliebe für Kinder. Zur Zeit Jesu hatten es die Kinder nicht leicht. Sie hatten keinen großen Wert in der Gesellschaft. Viele mussten sogar schon Kinderarbeit mit ihren Eltern arbeiten. Jesus liebte Kinder, schenkte ihnen ungehinderten Zugang zu ihm und setzte sie den Erwachsenen damals und heute zum Vorbild, indem er sagt, wer nicht wie ein Kind glaubt, wird nicht ins Reich Gottes kommen. So ist Gott. So ist Jesus. So ganz, ganz anders als wir Menschen. Bei uns zählt Können. Da muss man Wissen haben. Wissen ist Macht. Wissen erhöht das Ansehen. Wissen macht unabhängig, stark. Vielleicht macht Wissen auch reich. Es gibt ja so viele schöne, ich möchte das gar nicht abwerten, Wissensquiz-Sendungen. Ja? Wir sind eine Wissensgesellschaft. Also, wer es nicht hier hat in unserer Gesellschaft, hier, der hat es vielleicht hier. Und wer es nicht hier hat, vielleicht hat er es hier. Das sind die Werte, die bei uns zählen. Reichtum steigert das Selbstwertgefühl. Reiche Leute sind angesehene Leute. Hast du was, bist du was. Und weißt du was, bist du auch was. Und kannst du was, bist du auch wer. Seltsam ist eben nur, wir Menschen können gar nicht genug hören, wie schön, wie klug, wie hilfsbereit, wie witzig, wie diplomatisch oder verlässlich oder wir sind. Wir Menschen sind unersättlich. Und das hat was mit unserer Seele zu tun. Im Hebräischen ist es so, dass unsere Seele eigentlich bezeichnet wird bildlich wie ein Schlund, wie ein Rachen. Den kann man gar nicht stopfen genug. Da geht alles rein und fällt, wenn ihr wollt, wieder unten raus. Jede Anerkennung unserer Leistung wirkt sofort den Wunsch nach noch mehr Anerkennung. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb wir uns manchmal, vielleicht nicht Sie, aber ich doch, versteckt rühmen. Wie sagt der Volksmund, wer es angibt, der hat es nötig. Oder der muss sich selber loben, den lobt sonst keiner. Aber es ist so, Eigenlob stinkt, da hält man sich nicht so gerne auf, da geht man schnell wieder weiter. Und wie ist das mit Gott? Muss Gott sich auch selbst loben, weil ihn sonst keiner lobt, rühmt, ehrt? Was könnte man das meinen? Das wäre heute so, dass ja, Gott sich selbst rühmen müsste. Wo in unserer Welt wird Gott denn schon gerühmt? Okay, in der Kirche, in der Gemeinde, vielleicht auch auf christlichen Kongressen, aber sonst hat Gott es nötig, von uns gerühmt zu werden? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott zu seiner Größe und Vollkommenheit nicht unser Lob nötig hat. Ich glaube ich nicht. Gott ist vollkommen. Aber ich glaube eines, wir Menschen haben es nötig, Gott zu loben. Und das sage ich natürlich provozierend. Ich glaube, wir haben es nötig, Gott zu loben. Wohl dem Menschen, für den es etwas Größeres, Schöneres gibt als sich selbst. Gott loben, das macht zutiefst dankbar. Das macht sogar lebendig. Das relativiert manche Sichtweise. Wer nur herumnörgelt, wer nur unzufrieden ist, wer nur auf sich fixiert ist, der hat eigentlich ein Problem. Ich sag mal, der hat die falsche Mitte. Ich glaube, das ist die Tragik unserer Zeit und Welt. Wir haben Gott vergessen. Wir haben ihn beiseite gedrängt. Unsere Welt kennt den nicht mehr, der sie geschaffen hat. Wir drehen uns vielfältig um uns selbst und ich sag's mal bissig, wir drehen uns auch um andere, sofern sie uns nützen. Aber Gott bleibt irgendwie außen vor. Und doch, das Geheimnis ist, wir alle sind ohne Ausnahme zum Loben, zum Rühmen, zur Anbetung geschaffen. In uns steckt ein Urbedürfnis, stolz auf jemand oder etwas zu sein. Und das hat damit zu tun, Gott zu loben, ist die höchste Bestimmung des Menschen. Theo Sorg, er war mal Bischof in der württembergischen Kirche, hat mal sehr Interessantes geschrieben. Er hat gesagt, der tiefste Ausdruck unseres Menschseins ist die Anbetung. Wenn wir jedoch Gott nicht mehr das Lob und den Dank gönnen, die ihm gehören, dann müssen wir mit innerer Zwangsläufigkeit Menschen, Mächte, Stars, Idole anbeten, Höchstwerte dieser Welt, ob es nun eine Ideologie ist oder eine Fußballmannschaft, ob es die Arbeit ist, der Wohlstand oder die Sexualität. Wer aber nur noch Menschen oder irdische Höchstwerte bejubelt, der verjubelt sein Leben. Das Wort kann man auch gründlich missverstehen. Ich glaube, der hat nichts dagegen, wenn du Clubfan bist. Ganz und gar nicht. Ich gucke ja auch immer, wer wie gespielt hat. Was ich sagen will, er fragt hier, was ist eigentlich deine Mitte? Und ich finde es interessant, dass er es schafft, dieser Theo Sorg, mal darauf hinzuweisen. Komisch, interessanterweise an manchen Stellen, da flippen wir Menschen richtig aus. Da können wir richtig toll loben und rühmen. Und das zeigt etwas von dem, dass wir zum Lob, zum Rühmen, zur Wertschätzung eigentlich geschaffen sind. Also, er stellt hier eigentlich eine nachdenkenswerte, wichtige Frage. In wen oder was investiere ich mich? Wer oder was ist eigentlich mein Mittelpunkt? Worum drehe ich mich? Oft genug stelle ich mich selbst in den Mittelpunkt. In der Regel traue ich auf meine Weisheit, meine Stärke, meinen Reichtum. Und so war es offensichtlich nicht nur heute, so war es schon zu Jeremias Zeiten. Wir sind doch kluge Leute. Wir haben viel Erfahrung. Wir sind stark. Wir sind reich. Wir wissen schon, wie wir das machen. Wir schaffen das. Leider vergessen wir nur zu schnell, woher wir das denn alles haben und wer uns das denn alles ermöglicht. Und deshalb sagt Jeremia, ein Weiser rühme sich eben nicht seiner Weisheit und ein Starker nicht seiner Stärke und ein Reicher auch nicht seines Reichtums. König David bekennt es mal so, Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. 1. Chronik 29, 12. Und David macht hier nicht nur tolle Worte. Wenn man den Text mal liest, 1. Chronik 29, 12, im Zusammenhang, dann staunt man. David hat eben gerade aus seinem privaten Sitz 3.000 Zentner Gold und 7.000 Zentner reines Silber für die Auskleidung des Tempels geschenkt, weil ihm das Haus des lebendigen Gottes so wichtig ist. Und er möchte, dass es richtig schön wird. Nicht nur David rühmt in der Bibel Gott. Nein, es gibt natürlich auch viele andere. Einen nenne ich noch, Daniel. Daniel erlebte einmal, nicht nur einmal, oft auswegslose Situationen. Einmal hatte sein König Nebukadnezar geträumt und dieser Traum war so heftig, so erschreckend, dass er aufwachte und wusste, der Traum hat eine tiefe Bedeutung. Und dann wollte er wissen, was bedeutet das? Er rief seine Weisen und denen traute er nicht, denen misstraute er und sagt, sagt mir, was ich geträumt habe. Die guckten sich alle an und sagten, jetzt spinnt er aber wirklich. Was ist denn jetzt los? Wir sollen ihm sagen, was er geträumt hat? Naja, ihr könntet mir alles Mögliche erzählen. Dann sagen sie ihm sehr taktvoll und deutlich, hör mal, auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der dazu in der Lage wäre. In der Bibel heißt es, der König wurde wütend und gab den Befehl, alle weisen Männer in Babel hinzurichten. Zu diesen weisen Männern gehörte auch Daniel. Als der davon erfuhr, ging er mutig zum König und bat um Verlängerung der Frist. Die bekam er. Danach eilte David zu seinen drei Freunden und forderte sie auf, jetzt zu beten, dass Gott doch das Geheimnis offenbaren möchte, diesen Traum. Und siehe da, David konnte schlafen. Und er träumte, er hatte eine Vision. Er träumte, was der König geträumt hatte. Und nachdem er morgens aufgewacht hat, war, ja, da betete er. Ein errühmte Gott mit folgenden Worten. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er schenkt den Weisen Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt, was unergründlich ist und in der Tiefe ruht. Er weiß, was im Dunkel ist, denn er wohnt da, wo alles Licht ist. Was für eine wunderbare Erfahrung hat Daniel damals gemacht. Er hat einfach erlebt, was Jeremia später mal sagt, Gottes Plan ist, Heil zu geben und nicht Leid, Zukunft und Hoffnung. Denn Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werdet ihr mich finden. Genau das hat Daniel erlebt. Und nicht nur Daniel, sondern auch Jeremia. Gott offenbart sich. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, wie hat er sich in Jesus offenbart? Gott hat sich uns mitgeteilt, denn Jesus Christus ist der Herr, von dem es hier heißt, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Das ist das Geheimnis. Jesus ist der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Noch sehen wir das nicht überall auf Erden. Nein, da haben wir 1000 Fragen. Wo bist du, Herr? Aber wer Jesus begegnet, der erfährt, dass Gott barmherzig ist. Mit wie vielen Menschen konnte ich schon beten in der Seelsorge, in der Beichte, die Schlimmstes erlebt, auch gemacht haben, aber den Gott vergeben hat. Und wie sind sie weggegangen? Gott ist barmherzig. Und ich selber habe das auch so in der Beichte erlebt. Gott ist barmherzig. Wer Jesus begegnet, der erlebt, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt, dass er frei macht, richtig frei. Jesus macht mich vor Gott gerecht. Da darf ich recht wieder vor Gott sein. Jesus macht das. Durch Jesus kann ich vor Gott bestehen, trotz meiner Fehler und Versagen. Ihr kennt mich. Das habe ich oft genug erlebt. Ich möchte mich ganz kurz mal hineinnehmen in meine Ansprache am 31.12., an meinem Geburtstag. Da habe ich hier vor meinen Geburtstagsgästen gesagt, Jesus Christus ist die Liebe meines Lebens. Natürlich habe ich dazu auch was zu Sonja gesagt und den Kindern und so weiter. Aber dieser Satz war mir wirklich wichtig. Jesus Christus ist die Liebe meines Lebens. Wenn mich jemand fragt, wer ist denn Jesus für dich? Wer ist denn Gott für dich? Dann sage ich immer zwei Begriffe. Gott ist treu, denn das ist wirklich mit ganz vielen Dingen in meinem Leben zu bezeugen. Und er ist barmherzig. Obwohl ich in der Mitte meiner Dienstjahre leider zu einem Heuchler wurde, Jesus Christus hat mich nicht entlassen. Er hat mich zurückgewonnen, zurückerobert. Ja, Jesus Christus hat mich unglaublich reich gemacht. Er hat mich zu einem Menschen gemacht, der versöhnt mit sich selber ist, trotz seiner Fehler. Und der auch lernen will, das ist ein Urbedürfnis von mir, versöhnt mit anderen Menschen zu sein. Ja, ich kann Gott nur rühmen. Wenn ich es sind 42 Berufsjahre in meinen 60 Lebensjahren. Wenn ich auf 42 Jahre Beruf zurückschaue, dann kann ich nur staunen, wie das Ganze anfing. Schlicht und greifend, ihr habt es damals vor 8 Jahren hier gehört, es fing mit einem Berufungsgespräch im Arbeitsamt an. Gott hat einfach diesen Berufsberater benutzt, zu sagen, hier, was wäre es? Das wäre doch was für Sie. Werden Sie mal Pastor. Er hat mich befähigt. Gott hat mich befähigt, vielen Menschen zu begegnen und ihnen beizustehen, im Leben, aber auch im Sterben. Seit 1976 begleitet mich ein Wort Gottes, durch das Gott mich bis heute ermutigt. Mein Pastor hat mir damals, bevor ich von Wolfsburg weggegangen bin, dieses Wort aus Philipper 4, Vers 13 gegeben. Ich vermag alles. Meine Mutter hatte kurz vorher gesagt, oh Junge, wie soll das werden? Du hast ein viel zu weiches Herz. Das meinte sie natürlich gut. Aber deswegen war mir dieses Wort des Pastors so wichtig. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oft bin ich an meine Grenzen gestoßen. Oft musste ich eingestehen, das kann ich nicht. Und dann habe ich doch erlebt, dass Gott mich mächtig gemacht hat. Dass er mir geholfen hat, Dinge zu tun, wo ich genau wusste, also wie war denn das eigentlich? Eigentlich kannst du das gar nicht. Und es ging doch. Wenn ich also auf 60 Jahre meines Lebens zurückblicke, dann feiere ich Jesus, dem ich gehöre und der mich reich beschenkt hat. Und ich bin dankbar, dass ich viele Menschen erlebt habe, begegnet bin und gemerkt habe, jeder ist so wunderbar anders. Jeder ist ein Unikat. Ich will es kurz zusammenfassend so sagen. Wer Jesus gefunden hat und ihm gehört, der hat den Schatz im Acker gefunden. Der hat die eine Perle gefunden, die mehr wert ist als alles andere. Ich sage es nochmal mit Jochen Kleppers Worten. Der hat es mal so formuliert. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand, ohne Gott ein Tropfen in der Glut, ohne Gott bin ich ein Gras im Sand, ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Wir merken, da fehlt was. Fisch ohne Strand, das geht nicht. Da fehlt das Wasser. Tropfen in der Glut, tja, das Feuer löscht den Tropfen sofort weg. Gras im Sand auf der Erde, was ist das? Ein Vogel, der nur da sitzt, seine Schwingen nicht in der Luft erhebt, das ist doch kein Vogel. Genau das sagt jetzt Jochen Klepper, denn er sagt zum Schluss, wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, dann bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft, dann lebe ich. So arm oder so reich darf ich sein, wenn ich Gott in Jesus Christus erkenne. Ich hoffe, es ist Reichtum. Ich lese nochmal Jeremia. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmt, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und dazu kann ich nur noch ein Wort sagen. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke für dich selber. Danke für Jesus. Wir können dich gar nicht genug rühmen und ehren und dir danken, dass du bemüht bist, dich uns zu offenbaren. Und zu zeigen, was wirklich Wert im Leben hat. Und so bitte ich dich, dass du dich in unserem Herzen noch viel mehr breit machst. Und ich bitte dich, dass wir von dir lernen, auch einander wertzuschätzen, zu ehren. Wir wissen, die eigentliche Wertschätzung kommt ganz alleine von dir. Und nur du kannst unser Loch im Herzen füllen. Aber du möchtest, dass wir ja, lernen, als Christen auch so mit anderen wertschätzend umzugehen, wie du es mit uns tust. Und dazu verhilf uns. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und so wollen wir dich rühmen, loben und ehren. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir einfach dein Gebet sprechen. Ich möchte bitten, dass wir uns dazu erheben.